Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster. Diesmal etwas später und trotzdem ist es nicht nur, weil es ein bisschen später ist, sage ich mal, und nicht ganz wie üblich am Montag, eine Spezialfolge, weil es mal wieder die Finanzfolge ist, auf die ich mich jetzt auch schon sehr freue. Zum einen, weil es uns natürlich die Möglichkeit gibt, nicht so ausführlich über das Hertha-Spiel sprechen zu müssen, und zum anderen, weil das natürlich auch immer ein bisschen eine spezielle Folge ist, weil wir nicht zu zweit sind. Ich meine, Moritz, du bist natürlich auch wieder am Start nach deinem Auswärtstrip, nach deinem erfolgreichen Auswärtstrip nach Berlin. Und jetzt auch ausgeruht aus dem Urlaub, kannst du da voll durchpowern. Aber wir haben heute wieder noch jemanden Dritten dabei, so gesehen unseren Finanzexperten, wie er schon ein bisschen witzigerweise immer genannt wird. Wobei, rein fachlich trifft es ja zu. Deswegen, Jürgen, schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast und freut mich, dass du, wie auch die letzten, ich weiß nicht, 5 oder 6 Male unsere altbekannte Finanzfolge begleitest.
Ja, vielen Dank für die Einladung und macht ja immer Spaß mit euch beiden.
Der Mann, der Christina Rühl-Hamers erfolgreich zu einer neuen Folge gedrängt hat, ne? In der letzten Folge.
Das weiß ich nicht, mag aber sein, aber ich muss auch sagen, halt, man darf ja nicht nur kritisieren, sondern muss ja auch mal positives Feedback geben. Und ich fand das sehr gut, dass diesmal wieder diese Veranstaltung stattgefunden hat. Man kann sich darüber streiten, ob das jetzt so glücklich war, dass die direkt an dem Abend der Veröffentlichung der Zahlen stattgefunden hat. Aber im Nachhinein muss ich sagen, hat das der ganzen Veranstaltung nicht zum Nachteil gereicht. Und ich muss Frau Rühl-Hamers, aber auch Schalke loben, dass sie es geschafft haben, da so eine gute Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Ich fand es diesmal sehr informativ. Ich fand die Fragen der Mitglieder auch sehr gut. Vielleicht waren die in der Vergangenheit auch schon immer sehr gut, wurden aber nicht alle durchgereicht. Und von daher, sagen wir mal, wurde Frau Rühl-Hamers aus meiner Sicht halt auch angemessen gechallenged und hat sich als Finanzvorständin da halt auch aus meiner Sicht sehr gut geschlagen. Ich weiß nicht, vielleicht mal ganz kurz, ich habe es beim ersten Mal gemacht oder habt ihr mich netterweise vorgestellt, aber jetzt die letzten 4, 5 Male gar nicht und möchte jetzt halt ihr nicht auch nicht so reingeschlichen kommen und eure Hörer fragen sich halt, wer ist der Opa, der da was zu den Zahlen sagt. Also ich bin seit 1972, oder ich bin 1972 zum ersten Mal auf Schalke gewesen, damals noch auf der Glückaufkampfbahn. Mein Vater und mein Patenonkel, die haben mich da abwechselnd hingeschleppt und habe den Pokalsieg 72 halt wirklich bewusst miterlebt und die verpasste Meisterschaft. Das Spiel wurde damals halt zur Eröffnung des Olympiastadions in München, dann zumindest die zweite Halbzeit, und ich durfte aufbleiben, halt im Fernsehen übertragen. So, und seitdem ist mich Schalke, beziehungsweise bin ich Schalke nicht mehr losgeworden. Also seit 72 renne ich da regelmäßig hin. Und, sagen wir mal, ihr habt mich als Finanzexperten vorgestellt. Ich habe eine ähnliche Ausbildung wie Frau Rühl-Hamers. Das heißt, ich habe mein Berufsleben halt in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung verbracht, über 30 Jahre, und bin jetzt seit Kurzem Frührentner und nur noch Schalke-Fan. Und jedes halbe Jahr gucke ich mir dann halt für euch und die Hörer die Geschäftsberichte an und versuche, das Ganze zusammenzufassen und eure Fragen dann halt entsprechend zu beantworten.
Ja, sehr schön, dass du die Vorstellung nochmal gemacht hast, weil du hast natürlich recht, auch wenn du jetzt, glaube ich, schon wirklich zum 5. oder 6. Mal dabei bist und die meisten unserer treuen Hörer, alle treuen Hörer, kenne ich logischerweise, gibt es ja doch vielleicht nochmal 1, 2 neue, die dann gar nichts damit anfangen können. Von daher gut, dass wir jetzt diese Vorstellung so ein bisschen rumhaben. Ich weiß nicht, Moritz, müsste ich auch nochmal vorstellen?
Nein. Nur von meinem kleinen Input, du hast es gerade schon mal angedeutet. Ich bin frisch aus dem Urlaub, also heute zurückgekommen. Ich bin quasi heute eher aktiver Zuschauer als wirklich Beiträger zum Podcast. Ich habe leider mitgeredet, noch nicht gesehen. Das werde ich noch nachholen, bis nächste Woche auf jeden Fall. Auch den Geschäftsbericht noch nicht großartig. Also grob die Zahlen weiß ich. Ne, Aber ich habe jetzt nicht mehr den nochmal genauer angeguckt, nur das, was man über die Medien mitbekommen hat. Ja, das nochmal vorneweg. Genau, ja. Frisch aus Berlin. War auch ein erfolgreicher Trip. Können wir zum Ende nochmal zukommen aufs Sportliche. Das machen wir dann gebündelt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in den ersten Konzerngewinn des S04 seit?
Ich glaube, 2018 kann das sein. Zumindest
habe ich das irgendwie gelesen. Ja, 2019 halt, aber ich meine, gut, das sind jetzt Details, aber genau damit muss man einsteigen, dass unterm Strich ein üppiger Gewinn steht. Aber die Hörer eures Podcasts werden sich daran erinnern, dieser Gewinn für das Geschäftsjahr 23, der hatte sich ja schon im Halbjahr, ich meine Ende Oktober, Anfang November hatten wir darüber gesprochen in eurem Podcast, schon abgezeichnet und von daher kam das jetzt in keinster Weise überraschend. Wie immer, wir unterhalten uns jetzt über die Zahlen für das letzte Geschäftsjahr, das bei Schalke aktuell noch, da wird sich wohl bald was ändern, ich weiß aber nicht wann, dem Kalenderjahr entspricht. Das heißt, die Zahlen, über die Schalke jetzt berichtet hat und die ich dann jetzt auch gleich vorstellen werde, die umfassen die Rückrunde der letzten Erstligasaison 22/23 und die Hinrunde der aktuellen Zweitligasaison 23/24. Das muss man immer vorausschicken und wissen. Und das ist jetzt aufgrund der Auf- und Abstiege halt in jüngster Zeit diesmal ja, sogar hilfreich, beziehungsweise es fällt ein bisschen leichter, die Zahlen zu vergleichen, weil im Vorjahresvergleichszeitraum beziehungsweise im Geschäftsjahr 2022 sich die Situation genauso dargestellt hat. Eine Halbserie zweite Liga und eine Halbserie erste Liga. Von daher kann man die Zahlen ein Stück weit leichter vergleichen. Also wie gesagt, nachdem Schalke die letzten 4 Jahre, ist das dann ab 19 oder 18, ist ja egal, 4 Jahre hintereinander fette Verluste durch Corona sicherlich nochmal verstärkt erwirtschaftet hat, die sich in der Summe auf 120 Millionen Euro kumulieren, hat es Schalke in der Tat geschafft, im letzten Geschäftsjahr erstmals wieder einen Gewinn zu erwirtschaften, der sich insgesamt auf circa 6 Millionen Euro beläuft. So, das ist positiv, ja, muss man sagen, halt aus finanzieller Sicht. Da kann Frau Rühl-Hammers dann und ihre Truppe auch zu Recht stolz sein. Aber hier schon an der Stelle muss man sagen, zum Halbjahr hatte Schalke schon einen Gewinn in Höhe von rund 9 Millionen Euro erwirtschaftet. So, was heißt das dann halt im Umkehrschluss? Im zweiten Halbjahr beziehungsweise in der Hinrunde der aktuellen Zweitligasaison ist wieder ein Verlust in Höhe von knapp 3 Millionen entstanden. Aber da gehen wir vielleicht später nochmal ein bisschen detaillierter drauf. Aber das muss man einfach auch wissen, auch wenn das Schalke jetzt halt nicht so stark bewirbt, denke ich mal, sollten wir und die Hörer wissen, was in diesem Abschluss steckt. So, und dann kann man sich zu Recht die Frage stellen, ja, wo kommt jetzt dieser Gewinn her in Höhe von 6 Millionen? Und ja, und da muss man dann eben schauen in das Geschäftsjahr 22 beziehungsweise sich die Veränderungen anschauen und sich nochmal vor Augen führen, dass in dem Geschäftsjahr 2022 auch eine Halbserie zweite Liga drinsteckt und Schalke in diesem Geschäftsjahr 2022 noch einen Verlust in Höhe von 20 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Ja, also diese 20 Millionen sind dann Teil der kumulierten 120 Millionen. Das heißt, im Umkehrschluss, die Ergebnisverbesserung von 22 zu 23 beträgt satte 26 Millionen Euro. Und das ist natürlich wirklich ein Hammer, ein satter Betrag. Und da gibt es diesmal mehrere Effekte, die dafür verantwortlich sind. Frau Gull-Hammers sagte eben mitgeredet, im Geschäftsjahr 2023 gab es eigentlich keine großen Sondereffekte. Ja, das kann man so sehen, das würde ich vielleicht nicht ganz so unterschreiben, aber von der Richtung her hat sie recht. Und weil es eben, sagen wir mal, keine richtig großen Sondereffekte gibt, wie in der Vergangenheit, kann man diese große Ergebnisverbesserung jetzt eben nicht auch an einem Effekt festmachen, beispielsweise an dem Verkauf eines Spielers halt irgendwie oder
wie Verkauf vor zwei der E-Sport-Abteilung.
Ganz genau, das waren richtig fette Einmaleffekte. Die gibt's in diesem Jahr nicht. Von daher müssen wir halt ein bisschen, ja, ich will nicht sagen tiefer einsteigen, aber uns mehrere Positionen in der Gewinn- und Verlustrechnung angucken, um diese 26 Millionen Ergebnisverbesserung erklären zu können. Der fetteste Betrag kommt diesmal aus erhöhten Einnahmen aus dem Spielbetrieb. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um knapp 8 Millionen Euro gestiegen. Das ist der größte Betrag und wir müssen uns vor Augen führen, dass auch im Jahr 22, da gab es noch Corona-Einschränkungen, aber ich meine, das hatten wir letztes Jahr auch gehabt halt. Ich meine, das war dann in der Aufstiegssaison ab dem Hannover-Spiel oder so war das Stadion voll, die ersten Monate noch nicht. Also es gab noch im Geschäftsjahr 2022 Corona-Auflagen zu beachten und die gab es halt im Geschäftsjahr 2023 überhaupt nicht. Nochmal, die Hütte war nahezu immer ausverkauft und da können wir uns auch alle dran erinnern, wenn wir an die Abbuchung denken halt im Sommer. Schalke hat eben halt auch kräftig halt an den Eintrittspreisen geschraubt und diese beiden Effekte, einmal sagen wir mal der leichte Mengeneffekt halt aus dem Wegfall halt von Corona-Beschränkungen halt und der große Preiseffekt aus der Erhöhung der Ticketpreise haben eben dazu geführt, dass Schalke in dem Bereich 8 Millionen mehr Einnahmen hatte. Der nächste dicke Betrag halt, das ist eine Reduktion der sonstigen betrieblichen Aufwendungen hat. Das ist sozusagen halt so der Misch- und Restposten in der Gewinn- und Verlustrechnung. Mit anderen Worten, da stecken jetzt diverse Dinge drin, die ich oder auch jeder andere geneigte Leser so aus der Gewinn- und Verlustrechnung und aus dem Geschäftsbericht gar nicht erkennen kann. Da ist man darauf angewiesen, halt was Schalke selber dann im Wirtschaftsbericht dazu schreibt und da halten sie sich halt auch zurück, das ist auch völlig legal und in Ordnung und schreiben eben, dass es im Geschäftsjahr 22 noch höhere Aufwendungen gab im Lizenzbereich, insbesondere ja Aufwendungen aufgrund von Restbuchwertabgängen. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen halt, dass wenn Schalke erzielt nur dann Transfererlöse, wenn ein Spieler Schalke verlässt, der noch einen Vertrag hat. Wenn ein Spieler noch einen Vertrag hat, dann hat er auch einen Restbuchwert in der Bilanz. Und wenn der Spieler dann halt transferiert wird und man macht einen Transfererlös von 10 Millionen, dann muss man halt ins Anlagevermögen gucken und schauen, mit welchem Restbuchwert steht der Spieler noch in der Bilanz. Und wenn da jetzt meinetwegen noch 3 Millionen stehen, dann gehen mindern diese 3 Millionen nicht die Umsatzerlöse, sondern die gehen halt eben in den sonstigen betrieblichen Aufwand. Und da hat Schalke eben im Geschäftsjahr 2022 bei den Abgängen höhere Restbuchwerte auszubuchen gehabt. Von daher ergibt sich da insbesondere, wie Schalke schreibt, mit einem Rückgang der Bildung von Rückstellungen für rechtliche Risiken halt eben diese auch recht ordentliche Verminderung der sonstigen betrieblichen Aufwendung, also um 7 Millionen. Und so kann man durch die ganze Gewinn- und Verlustrechnung gehen und feststellen, dass sich eigentlich fast alle Positionen verbessert haben. Sprich, die Personalaufwendungen sind um 5,5 Millionen Euro zurückgegangen. Da schreibt Schalke eben auch, dass sich dieser Effekt im Lizenzspielerbereich ergeben hat und nicht im Verwaltungsbereich, und begründet das auch dadurch, dass ja, man hat in beiden Geschäftsjahren eine Halbserie zweite Liga und eine Halbserie erste Liga. Also schreiben eben selber, dass im Geschäftsjahr 2022 man eben aufgestiegen ist und da durch den Aufstieg eben noch fette Prämien fällig wurden, Aufstiegs- und Punkteinsatzprämien halt. Und von daher ist der Personalaufwand im Geschäftsjahr 2023 auch um 5,5 Millionen zurückgegangen. Die Abschreibungen haben sich auch um 5 Millionen vermindert halt, weil eben die in der Bilanz ausgewiesenen Spielerwerte in der Summe halt immer niedriger werden, sinkt dadurch die Abschreibungsbemessungsgrundlage, sage ich mal, und dann in Folge halt eben auch die Abschreibung. Da kommen halt nochmal 5 Millionen zustande. Die TV-Gelder sind auch nochmal leicht um 3,5 Millionen gestiegen, und ihr könnt euch denken halt, wenn es keine Corona-Auflagen mehr gibt, Schalke hat halt schöne neue Trikots rausgebracht, halt wieder mit Adidas, sind eigentlich alle Erlösbereiche, Merchandising, Catering und so weiter halt alle leicht gestiegen halt, so dass sich aufgrund dieser Vielzahl von Effekten eben sich dieses positive Ergebnis ergeben hat. Gegenläufig, im Prinzip gibt es nur zwei gegenläufige Effekte in der Gewinn- und Verlustrechnung, die ergebnismindernd wirken. Alle anderen haben sich verbessert, und das sind einmal, ihr denkt euch das schon halt irgendwie aufgrund der Berichterstattung in den Medien, die Sponsoring-Erlöse, die sind zurückgegangen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 um 3,5 Millionen Euro, und die Materialaufwendung. Ja, wer Bier und Würstchen verkauft, der muss auch Bier und Würstchen einkaufen halt. Und von daher macht das Sinn und ist plausibel, dass dann eben insbesondere halt in Zeiten von hoher Inflation dann eben die Materialaufwendungen steigen. Hier um 1,7 Millionen, aber diese mal zusammen 5 Millionen, das sind die einzigen Ertrags- und Aufwandsarten, die sich gegenläufig entwickelt haben. Alle anderen Erträge und Aufwendungen haben sich aus Sicht von Schalke halt positiv entwickelt, so dass man eben im Ergebnis 26 Millionen Euro mehr Gewinn erwirtschaftet hat als im Vorjahr. Das ist ganz ordentlich. Vielleicht noch ganz kurz, wir haben nicht jetzt geredet halt über Zinsen. Warum? Wir haben uns jetzt die Veränderungen angeschaut, und die Zinsen sind unverändert, liegen die bei, das negative Zinsergebnis muss man sagen, unverändert bei knapp 8 Millionen. Das heißt, da kommen wir gleich noch drauf, Schalke war jetzt in der Lage, aufgrund der erwirtschafteten Gewinne und der daraus resultierenden Innenfinanzierung eben Finanzverbindlichkeiten zu tilgen. Das heißt, man zahlt im Prinzip weniger Zinsen. Auf der anderen Seite haben wir hier auch einen Kontereffekt aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus, sodass das Zinsniveau nahezu unverändert geblieben ist. Und wir haben jetzt noch gar nicht geredet über Spielertransfers. Und da stellt sich am Ende des Jahres raus, dass auch die Erlöse aus Spielertransfers unverändert geblieben sind. Und sowohl im Geschäftsjahr 22 als auch im Geschäftsjahr 23 bei circa 22 Millionen Euro lagen. Das ist der Hammer. Ich kann mich dran erinnern, wir haben im November hier Prognosen angestellt, mal gucken halt, ja, Harit, Bülter, was kommt noch alles rein, Salazar, und ich habe mir das noch extra angeguckt, da hatten wir gesagt, da müssen ja nochmal 10, 12 Millionen dazukommen halt. Jetzt stehen die Zahlen fest, und Schalke hat es sozusagen als Zweitligist geschafft, im Geschäftsjahr 23 Spieler zu einem Gesamterlös von 22 Millionen Euro zu veräußern. Das ist aus meiner Sicht ein Wahnsinnsbetrag.
Aber auch irgendwo eine Gefahr, oder? Weil ich sag mal, für uns ist, weil für uns ist jetzt ja, sag ich mal, heute nicht nur wichtig, klar, wir gucken uns natürlich die aktuellen Zahlen an, aber natürlich auch immer so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Natürlich jetzt vielleicht alles eher mit einem Zweitliga-Szenario. Ich glaube, bei einem Drittliga-Szenario oder noch schlimmerem kann man, glaube ich, momentan eh nicht kalkulieren. Aber die Frage ist ja, wir haben jetzt ja, sag ich mal, zwischen 22 und 23 eine Differenz in der Gewinn- und Verlustrechnung von 26 Millionen. Und was ist jetzt irgendwie realistisch, was wir im nächsten Jahr zumindest irgendwie erwirtschaften können? Weil, ich meine, klar, für mich ist jetzt auf jeden Fall logisch, die Sponsoring-Gelder werden eher weiter sinken. Die TV-Gelder werden durch ein weiteres Jahr zweite Liga weiter sinken. Logischerweise werden die Transfererlöse, wird natürlich jetzt in 24 vielleicht maximal Uwe Drogo, sag ich mal, ein bisschen was füllen können. Aber was ich mich jetzt frage, ist, wie will man es, sag ich mal, jetzt, oder man muss es ja eigentlich schaffen. Das hat ja, haben wir, glaube ich, oder hast du schon vor einem Jahr gesagt, dass Schalke verpflichtet ist, das negative Eigenkapital abzubauen in der zweiten Liga jährlich um 5%. Hat jetzt, glaube ich, Frau Rühl-Hamers jetzt auch erstmals so richtig thematisiert. Aber ich sag mal, was muss passieren, damit das irgendwo für die nächsten Jahre realistisch ist? Weil irgendwo, weil die Gefahr ist ja schon, dass die Einnahmen, sag mal, wie ich gerade beschrieben habe, dass wieder alles geringer werden. Heißt, irgendwo muss man ja an den Kosten, denke ich jetzt mal, auch mal deutlich runterschrauben, oder?
Ja, also mal, wie gesagt, ich kann nicht in die Glaskugel gucken. Ich mache mir natürlich da halt auch Gedanken. Schalke, ich meine, das verlangt der Gesetzgeber, da kommen wir nachher auch noch drauf. Schalke ist ja auch verpflichtet, im sogenannten Lagebericht eine Prognose zu machen. Da können die keinen Stuss reinschreiben. Ich gucke jetzt nochmal, ich meine, aktueller Wirtschaftsprüfer ist die KPMG. Die wird das nicht zulassen halt, ja, dass Schalke da Unsinn reinschreibt. Die Frage kam auch bei Mitgeredet und da hat Frau Rühl-Hamers auch was zu gesagt. Ich würde halt nur vorschlagen halt, dass wir das vielleicht gleich ein bisschen später machen halt, weil das fasst das Ganze ja schon zusammen halt, ja. Vielleicht versorge ich euch und die Hörer noch mit ein paar Informationen und dann fällt es vielleicht halt auch ein bisschen leichter, dann halt in die Zukunft zu schauen, wenn ihr nichts dagegen habt.
Sehr gerne.
Aber sagen wir mal, festhalten muss man das schon. Ich meine, das ist jetzt reine Mathematik. Wir haben einen Gewinn von 6 Millionen und bei Transfererlösen. Und jetzt, sagen wir mal, jetzt muss ich aber so fair sein. Ich habe das ja gerade mit den Restbuchwerten anklingen lassen. Moment, jetzt muss ich mal meine Excel-Tabelle da halt aufrufen.
Ich dachte schon, du packst jetzt hier die Flipchart aus.
Nein, um Gottes Willen. Würde ich gerne machen halt. Irgendwie hat mich auch in Teilen beeindruckt. Auf der anderen Seite habe ich so im Nachhinein dann gedacht, hättest du mal lieber nicht gemacht halt irgendwie. Weil ich glaube, die hat die Leute mehr verwirrt. Aber gut, ich meine, war ein netter Versuch und Visualisierung hilft ja immer. Das kann ich jetzt halt nicht ganz so gut hier. Aber was ich sagen wollte, ist das. Also wie gesagt, das eine sind Transfererlöse und da nochmal, wiederhole ich nochmal meine Aussage, im Geschäftsjahr 22, also nach dem Aufstieg, ne?
Genau, da müsstest du dann so
nach dem Aufstieg reinfallen. Ne? Ja, ganz genau. Da hatten wir da, ja genau, das hatten wir ja gehabt. Habe ich das noch da oder habe ich das gelöscht? Ja, das habe ich noch da. Sekunde, da muss ich jetzt einmal schauen, wo ich das habe. Finde ich jetzt nicht.
Doch, auf jeden Fall, sag ich mal, die Transferlöse 22, das müssten ja, sag ich mal, dann wie Kabak sein.
Ja, ja.
Ich denke mal, Ciao.
Das war Malik Ciao, Ozan Kabak und Rabbi Matondo, ja. Das waren die, das waren die Spieler halt irgendwie, weil die im Wesentlichen verantwortlich waren für die gut 22 Millionen in 22 und jetzt haben wir, ich habe mir das nochmal angeschaut, wir hatten ja die Situation gehabt, dass wir überrascht waren, dass zum Halbjahr nur Transfererlöse in Höhe von 2,5 Millionen Euro ausgewiesen wurden und hatten dann messerscharf dann halt draus geschlossen, das können ja eigentlich dann halt nur Larsson, Wouters und Ramftel sein, nehmen wir mal an, das stimmt und im zweiten Halbjahr sind dann eben noch dazugekommen Harit, Salazar, Bülter, Flick, Piringer, Boşdoğan, Aydin, Çalhanoğlu, ne, was sagen wir mal, dann Laien da auch da reinlaufen. Und das Ganze, oder sagen wir mal, diese Abgänge von den letztgenannten Spielern haben dann halt nochmal zu Transfererlösen in Höhe von 19,5 Millionen geführt, sodass insgesamt dann 22 Millionen Euro hinzukommen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, der Chao, der Kabak und der Matondo, die hatten eben in der Summe noch hohe Restbuchwerte gehabt. Das heißt, ja, Transfererlöse in den Umsatzerlösen von 22 Millionen, aber Restbuchwerte, die ausgebucht werden mussten in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen von knapp 6 Millionen, sodass das Ergebnis in 22 nur 14 Millionen war. Und in diesem Jahr hatten wir eben wieder Transfererlöse von ca. 22 Millionen, aber diese genannten Spieler, die hatten nur in der Summe einen Restbuchwert gehabt halt von gut 3 Millionen Euro, sodass das Ergebnis in 23 sogar 18 Millionen war. Und das sozusagen halt verstärkt jetzt nochmal deine Frage, Julian. Schalke war in der Lage, halt einen Gewinn zu machen halt von 6 Millionen Euro bei einem Transfergewinn von 18 Millionen. Und was will man nächstes Jahr zeigen, wenn man halt diese Transfererlöse halt nicht zeigt? Das ist eine berechtigte Frage. Aber wie gesagt, da kommen wir zum Schluss drauf. Frau Rühl-Hamers hat sich auch bemüht, halt diese Frage zu beantworten, oder sie hatte darauf eine Antwort gehabt. Wenn ihr erlaubt und keine Fragen habt, dann nochmal ganz kurz zum Personalaufwand aus guter alter Tradition. Also wie gesagt, der Personalaufwand insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahr um gut 5 Millionen gesunken. Wie immer, Schalke macht keine Aufteilung der Zahlen. Also wir wissen nicht, keiner weiß das, wie viel von dem Personalaufwand in Höhe von immer noch 73 Millionen Euro entfällt auf den Lizenzspielerbereich und wie viel auf den Rest. Was Schalke aber macht, ist, sie gibt die, oder muss die durchschnittliche Gesamtmitarbeiterzahl angeben, und von daher erkennen wir, dass die durchschnittliche Mitarbeiterzahl im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 um 269 Mitarbeiter angestiegen ist. Jetzt muss man dazu aber auch sagen, dass dieser Anstieg überwiegenden Bereich auf die Aushilfen entfällt, aber auch die Zahl der festangestellten Mitarbeiter ist im Vergleich zum Vorjahr nur leicht, aber um 13 Mitarbeiter auf insgesamt 538 festangestellte Mitarbeiter angestiegen halt. Und wie gesagt, das zeigt halt immer wieder, wie groß der Apparat noch ist, den Schalke da auf dem Bergerfeld vorhält. So, und dann ganz zum Schluss, und dann sind wir eigentlich schon durch mit der Vorstellung der Zahlen. Kurzer Blick in die Bilanz. So, und da ist eben insbesondere spätestens jetzt durch die DFL-Auflagen das negative Eigenkapital so wichtig. Solange Schalke kein Eigenkapital von außen zuführen kann oder will, ist Schalke darauf angewiesen, dass es eben Gewinne erwirtschaftet, die auch im Verein bleiben. Also werden ja auch nicht ausgeschüttet. So, und von daher macht Schalke Gewinne, dann steigt das Eigenkapital, beziehungsweise jetzt hier auf Schalke, dann sinkt das negative Eigenkapital, macht Schalke Verluste, dann wird das Eigenkapital entsprechend niedriger. So, und von daher, aufgrund des erwirtschafteten Gewinns in 2023 war jetzt Schalke in der Lage, das negative Eigenkapital im Vergleich zum 31.12.2022 von 109,8 Millionen auf 103,3 Millionen zu mindern. Dieser Wert, der zeigt jetzt eben genauso wie die kumulierten Verluste in der Vergangenheit am Ende das Ausmaß, ja, ich sage jetzt so deutlich, der Misswirtschaft in der Vergangenheit. Das wäre jetzt im ersten Schritt eigentlich noch kein Killer, weil solange Schalke eben oder eben ein bilanziell überschuldete Organisation die finanziellen Verpflichtungen erfüllen kann, wird man nicht insolvent. Aber es ist jetzt nicht nur unschön, sondern ja, deutsch gesagt auch richtig Kacke halt, weil DFL beschlossen hat, sagen wir mal jetzt nach Ablauf der Corona-Zeit, die Auflagen, die schon in der Vergangenheit eingeführt wurden, bei in solchen Fällen, das heißt für Vereine, die ein negatives Eigenkapital wieder aufleben zu lassen. Und von daher ist Schalke verpflichtet, dieses Eigenkapital jedes Jahr abzubauen. Ja, so, und da hängt es jetzt davon ab, ist man in der ersten Liga oder ist man in der zweiten Liga. In der ersten Liga muss man das negative Eigenkapital jedes Jahr um 10 Millionen abbauen. Schalke ist jetzt in der zweiten Liga, also muss Schalke aktuell das negative Eigenkapital in Anführungsstrichen nur um 5% abbauen. So, und jetzt kommt sozusagen, ja, ich will nicht sagen der Hammer, aber die DFL ist milde und hat Verständnis halt für die Nöte von Absteigern. Das heißt, steigt man aus der zweiten Liga ab und hat ein negatives Eigenkapital, dann muss man in dem Jahr nach dem Abstieg das Eigenkapital gar nicht verbessern halt. So, das
heißt, alles umsonst.
Schalke hat jetzt, na, das würde ich nicht sagen, weil, wie gesagt, das hätte ich gerade vielleicht deutlicher rausarbeiten müssen. Also ich jetzt als ehemaliger Wirtschaftsprüfer halt, negatives Eigenkapital ist übel halt irgendwie, weil das ist im Prinzip eine Residualgröße, aber zeigt halt den Schiefstand halt in den Finanzen halt und in den Bilanzen halt und ist problematisch, weil es eben Folgeeffekte hat. Also von daher nicht alles umsonst, aber Moritz, du hast recht. Der DFL ist das jetzt halt völlig egal. Jetzt gesagt, okay, Schalke ist abgestiegen halt, irgendwie, da lassen wir euch mal ein Jahr in Ruhe und wollen von euch gar keine Gewinne beziehungsweise eine Verbesserung des Eigenkapitals sehen. Ja, dieser Gewinn in Höhe von 6 Millionen, der war jetzt halt im Lichte der DFL-Auflagen gar nicht nötig. Aber im nächsten Jahr kommen wir, wenn wir jetzt halt, sagen wir mal, davon gehen wir jetzt mal aus, die zweite Liga halten, nicht drumherum, diese DFL-Auflage zu erfüllen. Was passiert, wenn wir es nicht schaffen, im nächsten Jahr das Eigenkapital um 5%, also circa 5,5 Millionen zu verbessern? Was droht dann? Dann droht ein Punktabzug. Ja, und das bedeutet ganz konkret, dass Schalke dann, wenn sie es jetzt nicht schaffen, im Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn auszuweisen von gut 5 Millionen Euro, starten sie in der Saison 2025/26 mit 3 Punkten weniger. Das ist so. Und ja, das bisschen so das Bittere ist, das ist eben eine Grenze, da zahlt halt jeder Cent. Ja, also machst du einen verfehlst du diese Auflage halt um 1 Cent, kriegst du 3 Punkte abgezogen halt, verfehlst du diese Auflage um 20 Millionen, dann gibt's halt auch einen Abzug halt von 3% halt. Ja, das muss man wissen. Und von daher hat die Frau Rühl-Hamers jetzt spätestens ab diesem Geschäftsjahr dann ein zusätzliches Ziel. Sie muss also nicht nur die Verbindlichkeiten vertragskonform erfüllen und das Bilanzbild verbessern, sondern sie muss dem sportlichen Bereich helfen, damit der Punktabzug nicht kommt und das Geschäftsjahr mit einem Gewinn von gut 5 Millionen Euro abschließen halt. Ich habe jetzt so gehört, ich meine, glaube ich, in der WAZ habe ich das sogar gelesen, oder die Journalisten halt am Montag, die haben direkt gefragt, ob das nicht dann halt auch, ob es nicht auch Gedanken oder Szenarien durchgespielt werden bei Schalke, dann zu sagen, ja, ist dann eben so halt irgendwie, schaffen wir eh nicht oder wollen wir nicht schaffen halt, weil uns das halt zu stark einschränkt halt in den Möglichkeiten, in den Kader zu investieren. Und dann nimmt man halt die 3 Punkte einfach mal so in Kauf. Das wurde dann von Frau Rühl-Hamers verneint und da kann sie auch gar nicht anders halt, weil ich meine, wenn das jetzt wirklich schief gehen sollte.
Stellt mal vor, man hätte jetzt 3 Punkte weniger. Also
ja, genau, so. Und von daher denke ich, ich will nicht sagen, wird man alles dafür tun, aber man wird diese DFL-Auflage sehr ernst nehmen und ja, wie Bolle dafür arbeiten, dass man diese Auflage erfüllt. So, und da kommen wir so ein bisschen zu deiner Frage, Julian, zurück. Das wird das Ziel sein von Schalke halt. Heißt, diesen Gewinn zu erwirtschaften, wie sie das dann halt machen halt irgendwie, ja, da können wir vielleicht noch ein bisschen gleich dazu sprechen. Aber das ist natürlich schwierig halt jetzt für uns als externe Bilanzleser, da genau zu erkennen, wo sind da jetzt die Stellschrauben. Aber so ist es nun mal halt. Das ist Trumpf fürs nächste Jahr. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es da dann halt eine Lex Specialis für Schalke gibt, sondern die Regel gibt es jetzt und die muss Schalke beachten und einhalten. Ansonsten gibt es da was auf die Finger halt in Form eines Punktabzugs.
Das wäre schon sehr übel, ne? Mit dem Punktabzug, glaub, wenn sie den verhindern würde, da wird sie dem sportlichen Bereich sehr helfen, Schalke sehr helfen. Auch wenn sie natürlich, sage ich mal, dann nicht meine Worte, aber weiter den sportlichen Verein, sage ich mal, tot sparen muss. Und
glaube, da hat sie ja sogar
da kommen wir gleich noch drauf, weil die, glaube ich, auf die Frage. Da hat sie auch was zugesagt und ich denke mal, sollten wir auch gleich drauf eingehen. Genau,
da wollte ich jetzt ja auch drauf hinspielen, sage ich mal, dass die Frage ja auch kam, ob sie nicht, sage ich mal, zu viel sparen würde, ob man nicht doch mehr in den Sport investieren könnte. Und ich glaube, ihre Antwort war ja von wegen, ich kann kein Geld sparen, was ich gar nicht besitze.
Ja, vielleicht sollten wir da gleich drauf kommen. Davor noch, dann haben wir das Ganze abgerundet, weil das ist eben ja auch wichtig halt, dass dass Schalke auch diese hohen oder von den hohen Verbindlichkeiten runterkommt, insbesondere halt von den ja besonders üblen zinstragenden Verbindlichkeiten und sagen wir mal Cash- und Erfolgsströme, die laufen, das hatte sie ja versucht am Flipchart zu visualisieren. Ich weiß nicht, ob das gelungen ist, aber sagen wir mal, in the long run läuft das alles zusammen, aber man ist eben verpflichtet, jedes Jahr Rechnung zu legen, das heißt sozusagen eine Totalperiode zu zerlegen in einzelne Jahresscheiben und da kann das schon mal auseinanderlaufen. Aber von der Richtung her passt das schon. Heißt, macht Schalke Gewinne, dann werden diese Gewinne über kurz oder lang auch dazu führen, dass Schalke mehr Cash hat. Hat Schalke mehr Cash, müssen sie sich nicht so stark verschulden bei Banken und anderen Kreditgebern, beziehungsweise ist Schalke in der Lage, Verbindlichkeiten auch abzubauen. Und von daher überrascht es halt eben auch nicht, dass Schalke im Vergleich zum Vorjahr in der Lage war, jetzt habe ich mal nur auf die zinstragenden Verbindlichkeiten geguckt, die zinstragenden Verbindlichkeiten per Ende 2023 im Vergleich zum 31.12.2022 um satte 11 Millionen abzubauen, auf aktuell 128,5 Millionen Euro. Ne? Da sieht man das, was die Frau Rühl-Hamers, die Tendenz ist gleich. Gewinn 6 Millionen führte aber im letzten Geschäftsjahr dazu, dass Schalke aufgrund von Cash-Effekten halt eben sogar in der Lage war, die Verbindlichkeiten um 11 Millionen abzubauen. Was sicherlich auch erfreulich ist, Das möchte ich jetzt auch nochmal rausarbeiten. Wenn wir jetzt, ich habe das jetzt gar nicht ausgerechnet, ich habe gesagt, 8 Millionen Zinsergebnisse jedes Jahr bei Verbindlichkeiten in Höhe von jetzt aktuell 128 Millionen. Das heißt, der durchschnittliche Zins, der liegt ja dann in Anführungsstrichen bei circa 6 oder 7%. Und das ist jetzt sozusagen, jetzt kommen wir auf das Sparen, und das ist jetzt dann halt eine echte Ersparnis. Wenn Schalke es schafft, 10 Millionen Verbindlichkeiten abzubauen, dann spart Schalke auch circa 600.000 bis 700.000 Euro Zinsen. Und diese Beträge sind da, um woanders ausgegeben zu werden. Im Zweifel halt im Lizenzspielerbereich halt, ja, und so. Und von daher ist das Ganze eben kein Selbstzweck oder, das macht man jetzt nicht aus Gründen der Bilanzkosmetik, sondern diese Kapitaldienstleistungen bestehend halt aus Tilgungen, die vorzunehmen sind, Abbauverbindlichkeiten halt und Zinszahlungen, die zu leisten sind, die behindern Schalke Investitionen und Ausgaben zu tätigen im Lizenzspielerbereich. Und da kommen wir jetzt mal vielleicht zu Frau Rühl-Hamers, und da hat sie auch ein Argument von mir aufgegriffen halt im Mitgeredet, beziehungsweise das dann auch gebracht, da ist sie wahrscheinlich auch von selber drauf gekommen. Das muss man sich deutlich vor Augen führen halt, ja. Wir haben eben Verbindlichkeiten, Finanzverbindlichkeiten abgebaut um 11 Millionen Euro und wir haben Zinsen gezahlt von 8 Millionen Euro. Das heißt, wenn man die beiden Beträge jetzt einfach mal stumpf addiert, sind das 19 Millionen Euro. Der KSC, gegen den wir jetzt spielen werden, in 10 Tagen, ich weiß gar nicht, wie der verschuldet ist. Nehmen wir mal an, der ist gar nicht verschuldet. Und dann hat der diese Ausgaben nicht. Das heißt, im Vergleich zu einem unverschuldeten Mitkonkurrenten, ligaunabhängig, jetzt gucken wir mal nur auf die zweite Liga, hat Schalke jedes Jahr zwischen 15 und 20 Millionen Euro weniger zur Verfügung. Das muss man sich immer vor Augen führen. Und von daher ist es Job und auch Ziel von Frau Rühl-Hamers und ihrem Team, diesen Zustand sukzessive abzubauen. Ja, das ist kein Kaputtsparen, sondern das ist erforderlich, damit, dass wir diese Lasten loswerden, damit wir dann eben Gelder, die wir erwirtschaften, weil wir vielleicht größer sind als andere Vereine. Wir haben 160.000 Mitglieder, da zahlt jetzt nicht jeder die 50 Euro, zahlt ihr ja auch nicht als Studenten, aber wenn man sich das mal vor Augen führt, halt irgendwie das vielleicht im Durchschnitt, wenn man alle Rentner, Kinder, Schüler, lass mal jeden im Schnitt 30 Euro zahlen, halt irgendwie dann zahlen alleine die Mitglieder jedes Jahr spülen zwischen 4 und 5 Millionen in die Kasse. Das hat Karlsruher SC nicht. Aber Schalke kann sich dafür keinen Stürmer leisten, halt, der sicherer Tore in der zweiten Liga erzielt als unsere aktuellen Stürmer, weil diese Erlöse, die wir haben, aufgrund des größeren Stadions, aufgrund der Sponsoren halt, die mehr für uns zahlen, aufgrund der größeren Mitgliederzahl, diese Beträge können wir 1:1 nicht in den Sport investieren, weil sie eben benötigt werden, um Altlasten abzubauen, die andere in der Vergangenheit verursacht haben. Das ist einfach die ganze Geschichte dahinter. Und das meinte sie ein Stück weit halt mit dem Sparen. Schalke hat keine freien Gelder zur Verfügung, die zur Verfügung stehen für Investitionen in den Kader, weil Frau Rühl-Hamers nicht zurückhält, sondern alle erwirtschafteten Einnahmen benötigt, um bestehende Verpflichtungen zu tilgen. Das ist es eben. Und solange da, sagen wir mal, kein Geld von außen, ich sag jetzt mal, anfliegt, ja, oder akquiriert wird, sind wir davon abhängig, dass wir jedes Jahr Gewinne erwirtschaften, die zu positiven Einnahmen, Überschüssen führen, damit diese Altlast geringer wird. Das ist die Geschichte hinter dem ganzen Spiel. Und das hatte versucht, Frau Rühl-Hammers dann eben halt auch mit Gerede zu erklären. Dass sie kann aktuell den sportlich Verantwortlichen kein größeres Budget zur Verfügung stellen, obwohl sie nicht spart, weil nicht mehr Geld da ist und auch nicht mehr Geld besorgt werden kann halt, ja, weil uns auch keiner mehr Geld gibt. That's it, das ist das Problem. Und sie hat das nochmal versucht zu unterstreichen, dass das kein Killer-Argument ist, weil sagt, dass trotz dieser nochmal verheerenden Situation aufgrund der Altlasten sie immer noch in der Lage war, dem Profi-Leistungszentrum ein Budget zur Verfügung zu stellen, was ja wohl zu den Top 3 gehört. Man kann das im Internet nicht recherchieren. Die veröffentlichten Informationen halt der DFL geben das auch nicht her. Und ich glaube, auch Frau Rühl-Hammers hat da halt irgendwie nicht die letzten Informationen zusammen halt, aber sicherlich dann doch halt bessere Zugriffsmöglichkeiten als ich. Und von daher, das ist die Geschichte. Die finanzielle Lage ist weiter sehr bescheiden. Schalke arbeitet daran, nicht nur zu überleben, sondern eben auch diese Altlasten abzutragen. Schalke ist dennoch in der Lage, dem sportlichen Bereich ein Budget zur Verfügung zu stellen, was wettbewerbsfähig ist. Anderen Worten aber, Schalke ist auch nicht das Bayern München halt der zweiten Liga. Schalke ist nicht in der Lage, dem sportlichen Bereich ein so hohes Budget zur Verfügung zu stellen, sodass man im sportlichen Bereich dutzendweise Fehlentscheidungen treffen kann und sie gereichen einem trotzdem nicht zum Nachteil, weil die Mannschaft einfach am Ende schießt Geld dann halt doch Tore, das waren auch ihre Worte halt. Das geht nicht. Das Einzige, was geht, ist, dass sie im Moment aufgrund der wirtschaftlichen Situation dem sportlichen Bereich nur einen Betrag zur Verfügung stellen kann, der eigentlich, wenn alle Vereine am Ende so auslaufen in der Tabelle, wie sie, sagen wir mal, wie der Lizenzspielerbereich Geld verbraten hat oder zur Verfügung gestellt bekommen hat, dann muss Schalke eigentlich unter den Top 3 liegen. Ihre Worte waren halt, wir sind ja, glaube ich, aktuell 14, sie sagt, von den 11 von den Vereinen, die aktuell vor uns liegen, die würden sich freuen, wenn sie so viel Geld zur Verfügung hätten wie Schalke 04. Die haben das nicht und erzielen trotzdem ein besseres sportliches Ergebnis. Ich fand das schon bemerkenswert halt irgendwie, dass sie das so deutlich geäußert hat. Muss sie ja vielleicht auch ein Stück weit, weil sie jetzt ihren Bereich natürlich vertreten hat, aber sie sagt aus meiner Sicht zu Recht, das ist im Moment nicht das Kernproblem halt, sondern unser Kernproblem liegt woanders. Die sportlich Verantwortlichen haben es in der Vergangenheit nicht geschafft, mit dem zur Verfügung stehenden Mitteln etwas zu machen, was zu einem besseren Ergebnis führen würde. So, und darüber kann man jetzt diskutieren. Ich würde aber meinen, ja, in der zweiten Liga, das wissen wir alle, aufgrund der niedrigeren Fernsehgehälter, da gibt's kein Verein ist in der zweiten, weder Hamburg noch Hertha noch St. Pauli, da gibt's kein Bayern München, da gibt's kein Borussia Dortmund, da gibt's kein Red Bull Leipzig, sondern da kann jeder jeden schlagen, weil eben die zur Verfügung stehenden Mittel gar nicht so weit auseinanderfallen. Sieht vielleicht halt für einen Aufsteiger halt aus der dritten Liga ein bisschen anders aus. Deshalb ist die Liga so hochspannend. Aber deshalb ist Schalke auch zwingend darauf angewiesen, dass im sportlichen Bereich richtig, richtig gute Entscheidungen getroffen werden. Und da muss man jetzt im Rückblick sagen, und sagen wir mal, jeder Dulli ist im Rückblick schlauer halt irgendwie, das ist jetzt im letzten Sommer
man muss ja nur die, nicht man gelungen. Muss nur die Tabelle lesen können, ne? Man muss nur die Tabelle lesen können, um zu sehen, dass wir nicht dastehen, wo es vielleicht, sage ich mal, der Etat oder das Budget, man muss ja auch sagen, mit Schallenberg haben wir, glaube ich, auch den Top-Transfer der zweiten Liga getätigt.
Ja, Julian, das fand ich auch sehr interessant, dass sie auch dieses Argument hat sie ja selber gebracht hat, auf die Frage eines Mitglieds, Frau Rühl-Hamers, Mensch, können wir auch nächstes Jahr, können wir da noch einen Kader zusammenbauen, der Aufstiegschancen hat? Und da hat sie gesagt, ja, das ist schon entschieden, wie hoch dieser Betrag sein wird. Und da hatte sie, das muss man, glaube ich, das steht auch sogar im Geschäftsbericht, da hat sie von Top 6 gesprochen halt irgendwie. Ja, also das wird ein bisschen runtergehen im Vergleich zum Vorjahr. Aber trotzdem wird das ein Betrag sein. Da muss man mal gucken, halt wer dann halt absteigt und wer nicht aufsteigt halt. Aber sie sagt, das wird definitiv ein Budget sein, was zu den Top 6 gehört. Und sie sagte, man muss ja auch nicht zwingend, ja, das sind natürlich die Gehaltskosten. Man muss auch nicht zwingend halt Spieler über Transfers erwerben. Und da hatte sie auch das Beispiel Hamburger SV gebracht. Die stehen jetzt deutlich vor uns. Ob sie aufsteigen, weiß keine Sau. Aber Hamburg hat insgesamt im letzten Jahr Transfererlöse getätigt von 1 Million Euro. Und bei uns war der teuerste Spieler 2,5-mal so teuer. Und das war eben Schallenberg halt. Das hast du dann nicht weiter kommentiert. Ja. Nein, aber das ist
wobei,
ja so.
Wobei,
das
da muss man jetzt auch fairerweise sagen, dass die Hamburger jetzt auch mit einem, so, beide Mannschaften haben jetzt ja nicht am Anfang der Saison mit einem Kader von Null angefangen, sondern der Hamburger Kader war ja schon, sag ich mal, auf die zweite Liga ausgelegt. Und deswegen, klar, aber trotzdem hätten wir jetzt ja nicht die Möglichkeit gehabt, sag ich mal, alle Hamburger Spieler abzukaufen. Also ich sage mal, wenn wir jetzt einen Glatzel hätten kaufen wollen und dann noch ein, zwei andere Hamburger, hätten wir, weiß nicht, ob wir da mit unserem Budget ausgekommen wären. Ne? Aber genau. Aber natürlich, also so oder so hat der sportliche Bereich es nicht geschafft, ja, nur annähernd, sage ich mal, das Potenzial auszureizen dieser Saison. Ja.
Jetzt wollte ich schon fast meine Zettel halt irgendwie hier wegstecken. Ich stelle gerade fest, ich bin noch gar nicht wieder halt fertig. Wir müssen ja noch auch deine Frage beantworten, wie es aussieht halt im nächsten Jahr. Und dann sind wir aber wirklich fertig halt mit dem Finanzteil. Dann können wir noch ein bisschen mehr über den Sport reden. Also Schalke ist aufgrund des HGBs verpflichtet, im Lagebericht was zur Prognose zu sagen. Und ich glaube, da hatte ich auch mal eine Anmerkung gemacht. Das muss man auch mal loben, dass Schalke ja spätestens seitdem Frau Rühl-Hamers die Verantwortung trägt, auch eigentlich immer ganz gut in der Lage war, das Ergebnis zu prognostizieren. Also Schalke war planungstreu und von daher können wir hoffen, dass das, dass Frau Rühl-Hamers die Zahlen auch aktuell so gut im Griff hat. Dann hat sie auch die Prognose den Wirtschaftsprüfern vorgelegt und die halten das ja auch für plausibel, sonst hätten sie das Ganze nicht testiert. Von daher kann ich jetzt mal vortragen, was was der Vorstand insgesamt, das ist ja auch der Matthias Tillmann, die schreiben im Lagebericht, jetzt lese ich mal ein bisschen wörtlicher ab, halt, das ist mir ansonsten zu heikel, dass man bei einem Verbleib in der zweiten Liga von einem ausgeglichenen Ergebnis bis zu einem Gewinn im mittleren einstelligen Millionenbereich ausgeht. Und dass die Nettofinanzverbindlichkeiten zum Ende des Geschäftsjahres 2024 konstant bis leicht rückläufig im Vergleich zum 31. Dezember 2023 sein werden. Also, da sagt sie im Prinzip, sie rechnet jetzt damit, das Geschäftsjahr 2024 mit einem Gewinn von 0 bis 5, 6 Millionen abzuschließen. So viel zu dem Thema halt, wie wahrscheinlich ist es, dass wir keinen Punktabzug haben werden. Aber, wie gesagt, ich kann jetzt im Moment, ich kann die Frage auch nicht beantworten, wie Schalke das schaffen will. Sicherlich. Da habt ihr ja auch schon in eurem Podcast gesprochen, den ich ja fast halt auch immer höre. kann man davon ausgehen, dass Schalke es sich gar nicht leisten kann, selbst wenn jetzt Papa, Ultra, Ogo und Söhnchen noch weiter irgendwie bei Schalke spielen wollen, wird das nur funktionieren, indem der Junge transferiert wird und dann von einem ersten Ligisten zurückverliehen wird, damit er weiter Spielpraxis bekommen kann. Also mir fehlt jegliche Fantasie, wie Schalke es in der zweiten Liga schaffen will, einen Gewinn oder gar ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen, ohne dass man Transfererlöse erzielt. Das ist ja auch irgendwo Stichwort Kaderwertschaffung auch ausgesprochen. Da hat ja auch schon Peter Knebel von gesprochen. Und wir sozusagen als Fans und Mitglieder müssen uns einfach darauf einstellen, dass das die nächsten 3-5 Jahre zum Geschäftsmodell gehören wird, dass Schalke, um die Altlasten abzubauen, ich glaube, alle haben jetzt verstanden, dass das irgendwie nicht nur Ehrgeiz ist von Frau Rühl-Hamers oder irgendwelchen Erbsenzählern oder Sesselpupern, das ist einfach erforderlich. Und dafür muss Schalke Kaderwerte schaffen. Dazu muss dann halt auch Schalke diese Kaderwerte realisieren. Und das bedeutet, dass man ausgebildete oder günstig eingekaufte Spieler dann auch rechtzeitig, ja, das heißt, solange die noch Verträge haben, an andere Vereine verscheuert. Das ist Schalkes Los in den nächsten Jahren. Und trotzdem muss man und will man sportliche Ziele erreichen. Das ist ein herausfordernder Spagat und der auch in letzter Zeit ja auch nicht immer geklappt hat. Ne? Stichwort Auf- und Abstieg oder jetzt rumkrebsen halt irgendwie im unteren Drittel der zweiten Liga. Aber ich denke, das wird uns noch weiter begleiten. Vielleicht noch ein kurze Anmerkung zum Lagebericht. Wir haben in diesem Jahr halt auch wieder ein bestandsgefährdendes Risiko, über das berichtet werden muss. Aber darauf, sagen wir mal, euer Einverständnis vorausgesetzt. Auf dritte Liga möchte ich jetzt hier nicht eingehen halt. Ja, da habe ich keine große Ahnung. Ich habe mir heute Nachmittag nochmal angeguckt, wie das Kaiserslautern damals gemacht hat, halt auch mit der Insolvenz. Dafür gab es ja viel Kritik, aber da haben sie sozusagen Corona-bedingte Erleichterungen halt auch ausgenutzt und haben das Ganze umgesetzt, ohne Inkaufnahme von Punktabzügen. Der Weg ist Schalke da halt auch so ein bisschen verbaut. Ich möchte jetzt über dritte Liga gar nicht reden, aber auch bei einem Klassenhalt in der zweiten Liga, ich glaube, das ist rübergekommen, das bleibt herausfordernd halt. Ne? Also von daher müssen wir uns weiter anschnallen und hoffen, und dann bin ich auch fertig, dass alle, und alle heißt nicht nur Frau Rühl-Hamers in erster Linie, die kann da gar nicht so viel agieren, sondern eben auch die anderen maßgeblichen Personen auf Schalke einen super Job machen, weil das muss man ganz klar sagen, wer so mit dem Rücken an der Wand steht wie Schalke, der darf sich eben keine Fehlmaßnahmen mehr erlauben. Ja, und das sind alle Bereiche, das ist, was weiß ich jetzt, Sponsoring, was wir erlebt haben, aber insbesondere sportlicher Bereich, das muss besser fluppen, und darüber können wir gerne diskutieren halt, wie ihr das seht, ob wir da jetzt richtig aufgestellt sind. Aber das wird das A und O sein, dass die sportlich Verantwortlichen, wenn sie da ein Budget zur Verfügung gestellt bekommen, was eigentlich darauf hinweist, dass Schalke einen Tabellenplatz von 1 bis 6 belegen muss, dann müssen wir dann eben auch entsprechend performen. Und da sagte Frau Rühl-Hamers auch, das fand ich halt auch sehr interessant, ohne dass sie da jetzt ins Detail gegangen ist. Man konnte dann ja auch keine Nachfragen stellen, beziehungsweise nur der Moderator, aber das ist ja ein Schalke-Mitarbeiter, der hat da ein bisschen nachgefragt, der war dann halt auch nicht, der hat sie dann halt nicht so stark gechallenged, dass sie eben auch gesagt hat, dass man sich jetzt halt wirklich alle Strukturen und Prozesse anschauen muss, und dazu gehören halt eben halt auch Fragestellungen wie, Woran liegt das denn halt irgendwie, dass Schalke da auch in der jüngsten Vergangenheit und auch davor immer finanziell ein sehr großes Rad gedreht hat, am Ende aber das nicht bei rausgekommen ist, was man aufgrund der hohen Ausgaben eigentlich vielleicht hätte erwarten dürfen. Und ich hoffe, dass, sagen wir mal, das werden ja interne Untersuchungen sein, dass die am Ende zu Entscheidungen führen, die eben bewirken, dass ja die Voraussetzungen und die Strukturen bei Schalke verbessert werden, dass in Zukunft dann eben auch auf sportlicher Ebene einfach besser performt wird. Ne? Ansonsten kommen wir aus diesem Teufelskreis nicht raus. Da ist sie jetzt, sagen wir mal, nicht stärker ins Detail gegangen. Aber ich hatte ja gesagt, ich beobachte das Ganze jetzt seit mehr als 50 Jahren und habe, das ist kein Schweinezyklus, aber ich habe halt eben schon einiges auf Schalke erlebt. In den 70er Jahren ist es, okay, vergessen wir jetzt mal den Meinheitsskandal, aber da ist es aufwärts gegangen. Das heißt, da hat mal jemand Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre sehr viel richtig gemacht und da eine Mannschaft aufgebaut, die in der damaligen Zeit dann eben wirklich performt hat. Und sag mal, der Rudi Assauer hat das zweimal geschafft, sag mal, einmal vor eurer Geburt. In den 80er Jahren hat er im Prinzip da eine Mannschaft aufgebaut, rund um Olaf Thon, die dann eigentlich eine ganz gute Rolle gespielt hat in der ersten Liga. Und dann ist er nochmal zurückgekehrt und hat beginnt in den frühen 90er Jahren dann halt die Eurofighter-Mannschaft zusammengestellt, die fast dann halt deutscher Meister geworden wäre 2001. Und sowas Ähnliches brauchen wir aus meiner Sicht jetzt auf Schalke. Ja, kann man jetzt an Personen festmachen, weil ich glaube, das sind nicht nur Personen, wenn ich das noch anmerken darf. Das ist auch so mein Lieblingsthema, wenn ich jetzt auch so mitkriege, einer meiner Söhne studiert in Düsseldorf und wen der da alles trifft halt abends auf Düsseldorfer Stadtgebiet halt irgendwie, da frage ich mich dann halt auch wirklich, wenn ich den besuche und 3 Stunden im Auto sitze, ob das so leistungsförderlich ist, wenn ich 2 Stunden unter Karel Gerards da halt trainiere halt und dann jeden Tag halt noch irgendwo 3 Stunden im Auto sitze halt, um dem Ganzen hier zu entfliehen im Ruhrgebiet und lieber Freizeit verbringe in so einer Hipsterstadt wie Düsseldorf halt. Kann man machen. Einige mussten das auch machen halt, wie Raoul, ja, Kristajic oder Kobayashvili, die dann schon halt irgendwie mit Anfang 30 oder Ende 20 halt schulpflichtige Kinder haben. Und wenn du die Kinder auf eine internationale Schule schicken willst, die findest du nicht in Ückendorf halt irgendwie oder Böse. Aber im Moment ist es ja wirklich so, dass da auch zum Beispiel jetzt der jüngst aussortierte Spieler halt, ja, der beste Kumpel halt vom Cedric Brunner, der Baumgarte. Ich frage mich da halt schon halt irgendwie, ob die wirklich, wenn die zu Schalke wechseln, ob die alles dafür tun, schon alleine bei der Wahl des Wohnortes, um hier beste Leistungen zu erzielen. Und ich hoffe, dass diese ganzen Dinge aufs Tablett kommen. Die werden ja auch zum Teil vorgelebt hier. Ne? Karel Gerards wohnt im unteren Bereich der Hochstraße halt. Marc Wilmots hat halt seine Wohnung am Nordring. Man kriegt ja so einiges mit halt, irgendwie, wenn man sich hier in Gelsenkirchen rumtreibt. Und das ist zum Beispiel auch für mich ein Thema halt, was dringend angegangen werden muss. Wir müssen wieder Spieler holen, die auf Schalke Leistung erbringen wollen und nicht hier sozusagen halt ihr Leben optimieren wollen, in Düsseldorf wohnen, in Schalke so ein bisschen rumkicken, ansonsten mit dem ganzen Scheiß ja nichts zu tun haben. Das führt aus meiner Sicht oder hat in den letzten Jahren halt oder ist ein Grund dafür halt, dass hier nicht das rausgekommen ist, was rauskommen könnte, wenn man die richtigen Leute auswählt. Und ich bin mal gespannt und hoffe inständig halt, dass die aktuellen und handelnden Personen das ein Stück weit ähnlich sehen und jetzt in Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen, damit wir auch sportlich so abschneiden halt oder da, wo wir hingehören und was eben halt auch.
Ich meine, sportlich muss man jetzt ja sagen, geht es jetzt ja wirklich ganz, ganz kurzfristig gesehen, wirklich einfach erstmal nur um den Verbleib in der zweiten Liga. Das haben wir uns jetzt auch mit dem Auswärtsspiel in Hertha ja weiter eingebrockt, was, glaube ich, wieder für alle Schalker einen sehr bitteren Nachmittag war. Für dich, Moritz, sicherlich auch auf deiner Auswärtsreise, wahrscheinlich das am wenigsten schönste von dem ganzen Wochenende in Berlin. Und ich glaube jetzt auch für uns vom Fernseher, einfach wieder ein Spiel, wo man sich fragt, so ein bisschen, warum überhaupt eingeschaltet. Und am liebsten, glaube ich, dürfte man einfach bei Auswärtsspielen gar nicht mehr einschalten, Herr Schalke.
Kann ja mal erzählen, weil mein Highlight war eigentlich, kam nach dem Spiel. Wir verlassen das Stadion, wir saßen auch, weiß ich noch, 20 Minuten nach Abpfiff so ein bisschen da drin, sind dann rausgegangen, dann war noch ein, da sang da jemand am Schalke-Ausgang ein paar Liedchen, hatte da seine Gitarre oder was weiß ich nicht angeschlossen. Und alle versammelten sich rumherum und haben dann da mit ihm Schals hochgehalten und irgendwie Wonderwall gesungen und Country Roads und so weiter. Also das war mein Highlight der Auswärtsfahrt. Es hatte aber auch schon ein bisschen was von, hey, wir sind abgestiegen, stehen aber nochmal zusammen. Das war trotzdem ein cooler Moment. Ja, Spiel können wir eigentlich vergessen. Also ich glaube, bei der Kulisse 20.000 Schalker und du lässt dich wieder so abschlachten am Ende mit einem 5-2, du wehrst dich dann irgendwann gar nicht mehr. Das finde ich einfach traurig. Also setzt dich gar nicht mehr auf, lässt sich dann einfach, es hätte ja dann am Ende, glaube ich, sogar noch höher ausgehen können. Ich glaube, ein Fabian Rehse macht da mit allen, was sie wollen. Wer einen Latza und Matriciani aufstellt, der bekommt auch einen Latza und Matriciani. Ne? Also muss man auch so sehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, welches Gegentor es war, zweite oder dritte, wo Latza, das hatte ja schon Tobias Mohr-Charakter gegen Fürth, wo der da den Blackout hatte. Also Wahnsinn, wie wir verteidigen. Und Hertha war ähnlich schwach defensiv. Wir haben es nur überhaupt nicht ausnutzen können, beziehungsweise im Endeffekt ja doch zweimal und haben, glaube ich, sogar die Chance aufs 3-2 durch Terodde, aber da wäre auch noch mehr drin gewesen. Am Ende ziehen wir den Kürzeren und das lag auch vor allem an uns. Wir ergeben uns wieder vor so einer Kulisse. Ja,
das war schon echt grottig. Und ich meine, du sagst es, hat ja vor dem Spiel, glaube ich, der wichtigste Satz vom Kommentator, ich erinnere mich noch dran, es hat zwei Veränderungen in der Schalker Startelf gegeben, aber die hauen rein. das hat man dann auch auf dem Platz, sage ich mal, dann auch leider das ganze Spiel über gesehen. Aber es waren ja nicht nur Latza Matriciani, ich meine, die fallen dann vielleicht noch ein bisschen mehr auf. Man hat sich natürlich auch schon vielleicht ein bisschen mehr auf die eingeschossen, aber auch der Rest der Mannschaft. Gar kein gutes Spiel. Auch Müller, sage ich mal, bei ein oder zwei Gegentoren sieht er nicht gut aus. Und auch vorne offensiv geht gar nichts. Ein Wunder eigentlich, dass Hertha es schafft, dass wir, sag ich mal, zwei Tore schießen, dass die Rolle da zweimal der Ball vom Fuß fällt. Machst auswärts, sag ich mal, zwei Tore und verlierst 5-2 und bist trotzdem so weit weg davon, da irgendwelche Punkte zu holen. Ich muss sagen, klar, Konkurrenz punktet jetzt natürlich, oder hat auch noch gepunktet. Dadurch sieht es natürlich noch ein bisschen übler aus, aber ich werde mir das Gefühl auch nicht los. Ich meine, ich glaube, es sind jetzt noch 8 Spieltage. Dass es für uns eigentlich nur noch 4 Spieltage sind. Und das sind irgendwie die 4 Heimspiele, weil auswärts, ich meine, klar, wir fahren noch auswärts nach Elversberg und auch, glaube ich, noch nach Osnabrück. Aber selbst da fehlt mir momentan jegliche Fantasie, wie wir auswärts ob irgendwas reißen wollen. Ja. Ne? Wie hast du es wahrgenommen, Jürgen?
Ja, ähnlich. Also war wild, das Spiel. Und dadurch, dass Schalke eben 2 Tore geschossen hat in der ersten Halbzeit, hatte man dann doch mehr Hoffnung als bei den Auswärtsspielen jetzt in Magdeburg und insbesondere Kaiserslautern halt. Ja, die habe ich da immer besonders negativ abgespeichert. Und nach den letzten insbesondere Heimspielen, da hatte man so gedacht, jetzt hat er irgendwo seine erste Elf gefunden und da hat man vielleicht halt noch so zwei, drei Leute, die man reinbringen kann, je nach Spielverlauf. Und das war jetzt eben in dem Spiel besonders bitter, dass Schalke da Ausfälle hatte auf zwei Positionen, wo es tatsächlich aufgrund der Kaderzusammenstellung jetzt extrem schwer ist, da was Vernünftiges aufs Parkett zu bringen halt, ne?
Muss man nicht dann in solchen Situationen auch mal neuen Leuten die Chancen geben? Also ein Latzer, da bringt mir nichts mehr. Also da weiß ich seit 3 Jahren, die er mittlerweile hier verbringt, dass das nichts ist. Dann muss ich doch irgendwann spielt da, weiß ich nicht, der 19-Jährige aus der A-Jugend oder was weiß ich nicht. Da haben wir, glaube ich, auch mit Krüger, der schon ein paar Mal mittrainiert hat. Die können es ja nicht schlechter machen. Dann gebe ich doch keinen mit Ziel Kaderwertentwicklung und so weiter. Ein Latzer, der, wie alt ist der, keine Ahnung, bewegt sich wie 80, performt auch wie 80, ist doch Bullshit. Also.
Nein, da hat er sich jetzt richtig angreifbar gemacht, das muss man sagen. Halt als Fan, ich meine, klar, man kann einmal die Woche zum Training gehen, aber was siehst du da? Man kann sich die PKs angucken, vor dem Spiel, nach dem Spiel und dann, wie verkauft er sich, wie verkauft er Schalke? Danach kann man urteilen und dann ansonsten guckt man halt, wie stellen die sich auf, welches System, wie ist die Startaufstellung, wie wechselt er ein und aus? Und da hat sich der Karel jetzt, muss man ganz deutlich sagen, angreifbar gemacht halt, ja. Nicht nur im Nachhinein, sondern ich glaube, unabhängig jetzt vom tatsächlichen Leistungsniveau. Ich habe das Spiel gegen Gütersloh nicht gesehen. Ein Kollege hat sich das angeguckt, der hat mir, guckt der van der Sloot halt. Aber trotzdem, das ist irgendwie, wäre eine Flucht nach vorne gewesen, da jetzt mal einfach zwei zu bringen. Ich wollte jetzt van der Sloot oder wie heißt der andere, Kaparos, die halt in der U23, muss ich ja noch nicht mal in die A-Jugend gucken, halt da die beiden Positionen bekleiden und einfach mal bringen. Und wenn das dann schief gegangen wäre, schlimmer hätte es nicht werden können. Und dann hätte es aber auch nicht so stark von außen einen drüber bekommen. Ich weiß jetzt wieder nicht, wie es in der Kabine aussieht. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit das Problem in dieser ganzen Kaderzusammenstellung. Nicht die Neuverpflichtungen sind das ganz große Problem. Klar, hätte man sich jetzt vom Tempelmann mehr erwartet. Aber ich weiß nicht, ihr habt das ja diskutiert. Bei jeder Neuverpflichtung hat man doch einen Haken gemacht und gesagt, gut gemacht halt irgendwie, ja, gut, 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 gut. Und das sind jetzt in Teilen nicht die Oberperformer halt, aber im Großteil sind das ja jetzt halt nicht die Spieler, Mörkin, Müller, selbst Seguin und Tempelmann und, ach, den Tempelmann nach Schallenberg und Kabadai, das sind ja jetzt nicht die Spieler halt, die uns maßlos enttäuschen, sondern das Problem ist, dass, muss man sagen, Knebel und Hechelmann zu stark drauf gesetzt haben, dass die alten Spieler, die ja, mit Ausnahme Latzer, ich habe jetzt Mainz nicht so verfolgt, aber er hat aus meiner Sicht nie richtig was gerissen halt, aber die anderen haben ja einen Track Record. Der Drexler ist zweimal aufgestiegen, einmal mit uns, einmal mit Köln, einmal mit Kiel fast. Der Kaminski ist aufgestiegen halt mit Stuttgart halt. Der Seguin ist als Mannschaftskapitän mit Fürth aufgestiegen. Der Schallenberg war Mannschaftskapitän in Paderborn. Da sind jetzt die neuen, sorry, aber die ganzen
Sagen jetzt. Es gibt Terodde, genau.
Ja, und das, glaube ich, ist ein Stück weit das Problem, dass in der Kabine, da wird der Mörkin, der wird nicht der Lautsprecher sein in der Kabine, ja, oder der Kabadai, sondern guck dir mal den Mannschaftsrat an und das sind Terodde, Latza, Kaminski, Drexler, das sind die Großschnauzen in der Kabine und ich glaube, das musst du dich erstmal trauen, beziehungsweise dann halt auch die Kollateralschäden dann in Kauf nehmen. Was passiert da in der Kabine, wenn du in so einer Situation jetzt den Latza rausnimmst? Jetzt hat er den Baumgartel rausgenommen und das hat er sich nicht getraut. Ich kann das nicht beurteilen, oder wir können das nicht beurteilen halt, wie ist tatsächlich die Struktur in der Kabine. Aber das Problem ist, glaube ich, das große Problem, dass die höchstwahrscheinlich die meinungsstärksten Spieler in der Kabine, in Terodde möchte ich ja immer noch so ein bisschen ausklammern, halt, aber das sind diejenigen, die gar nicht performen. Und das passt eben hinten und vorne nicht. Und von daher tut er sich jetzt höchstwahrscheinlich noch schwerer als ein anderer Trainer in der Situation, da junge Leute aus der U23 zu bringen. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass jetzt irgendwie der Matriciani oder der Latzer da im Training was zeigen, was da irgendwie zur Hoffnung berechtigt. Das wissen jetzt eben alle, dass das nicht reicht und dass du fast zu neunt aufläufst, wenn du die beiden von Anfang an einsetzt halt. Ne?
Ja, aber ich muss sagen, es hätte ja zumindest jetzt, ich meine, vielleicht bin ich auch verrückt, aber zumindest jetzt bei Matriciani hätte es ja die Lösung gegeben. Du weißt, da spielt mit Rehse, ich weiß nicht, ob es der beste Spieler der zweiten Liga ist, oder zumindest, sag ich mal, einer der drei, fünf besten, vielleicht der beste Außenspieler. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, sage ich mal, lass von mir den Uvian als Linksverteidiger auflaufen und lass den Mörken auf rechts spielen, dass du einen deiner besten Außenverteidiger wenigstens gegen ihn spielen lässt. Weißt du, um es irgendwie aufzufangen. Ich meine, das ist sicherlich keine Dauerlösung und sicherlich auch, ist nicht seine angestammte Position oder irgendwie sowas, aber du kannst ja nicht, sag ich mal, das schwächste Glied gegen das stärkste stellen und dich dann irgendwie wundern, dass das für ein Rehse, sag ich mal, das Spiel aller Spiele so wird, ne? Also, ja.
Ja, ich hoffe, dass er daraus gelernt hat, beziehungsweise er muss, sagen wir mal, das ist jetzt die Situation, ist jetzt so prekär und mit den beiden, ging das durch gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht so, beides Muskelfaserrisse bei Soppi und Schallenberg.
Ja, beide muskulär auf jeden Fall. Schallenberg auf jeden Fall Faserrisse,
bei Soppi muskulär. So genau, und dann hast du wieder ein ähnliches Problem, ne? Dass du, dass dir da.
Kommt dann Kaminski wieder.
Genau, und dann wird es eben schwierig. Das hat ja Kaminski auch gegen Hertha. Ich meine, da war das Spiel, ich will nicht sagen fast entschieden, aber es ist verdammt schwer, dann, wenn du solche Leute in der ersten Elf hast, dann so einen Fußball zu spielen, den du selber für gut befindest und für die Situation für angemessen. Der Kaminski wird nie nach vorne verteidigen, weil er das nie gemacht hat halt. Und auch aufgrund der kann es nicht. Und aufgrund der Schnelligkeit halt wäre das auch Harakiri. Und jetzt hat es mit dem Latzer, da Moritz, du hast es gesagt, halt irgendwie, das ist ja wirklich Altherrenfußball und das geht nicht. Und von daher wird es jetzt eine verdammt schwere Aufgabe. Ja, das ist eine Challenge halt für alle, auch für uns Fans. Das werden jetzt nochmal sehr, sehr harte 8 Spiele, zumal eben auch, da gibt's auch keine Garantien, dass diese Mannschaft so stark ist, jetzt 3 oder 4 Heimspiele zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite, da möchte ich dir schon widersprechen, es gibt eben auch, das ist das Schöne halt im Sport und auch in der zweiten Liga, es gibt eben auch keine Garantie, dass Schalke jetzt auch den.
Du musst auch nicht jedes Auswärtsspiel verlieren.
Nein, aber
man muss da fairerweise sagen, dass jetzt in der Rückrunde in 2024, sage ich mal, waren die Auswärtsspiele, sage ich mal, wenn man da die Leistung beurteilen müsste, 6. Frech, könnte man schon fast sagen. Und mit der Leistung wirst du auch nicht nur ansatzweise automatisch was gegen Osnabrück holen können. Oder selbst gegen Osnabrück. Von daher, ich meine, du hast recht, es wird so sein. Kalkuliere auch irgendwie so ein bisschen so mit 3 Siegen, die man noch holen muss, dass man annähernd auf 40 Punkte kommt. Aber selbst dann kann es sehr eng werden. Es ist einfach dieses Jahr so, dass die zweite Liga unten, sag ich mal, die Mannschaften punkten alle weiterhin kontinuierlich. Ich glaube, man möchte jetzt auch nicht, sag ich mal, so weit sein, dass man am letzten Spieltag noch irgendwie Punkte holen muss oder auf die Konkurrenz gucken möchte. Aber das scheint mir fast auch schon so ein bisschen wie ein Luxusproblem jetzt von mir zu sein, sondern es geht einfach nur darum, irgendwie drin zu bleiben. Und den nächsten Schritt werden wir jetzt nächste Woche gegen Karlsruhe gehen können. Die haben jetzt 7-0 gegen Magdeburg gewonnen, haben sich da ein bisschen eingespielt. Das wird auch wieder ein brutal schweres Heimspiel, aber es ist wenigstens ein Heimspiel. Ich muss sagen, das ist so ein bisschen das, wo ich jetzt noch Euphorie habe, jetzt auch trotz der Ausfälle, trotz der Leistung gegen Berlin. Es ist ein Heimspiel, die letzten beiden Heimspiele, vor allem gegen Paderborn, gegen Pauli, waren sehr gut oder in Ordnung. Und ich hoffe, dass man mir wieder das Heimgesicht zeigen kann. Und das ist irgendwie auch bitter nötig.
Ja.
Weil, ansonsten kommst du da nicht raus. Ne?
Ja. Nee. Ja, es ist bitter, dass sich das jetzt leider, ich muss nur sagen, schon fast zu so einer 50-50-Sache entwickelt hat. Ne? Also es ist nicht aussichtslos. Es gibt ja halt einige Mannschaften, wären froh, wenn sie unsere Punkte hätten. Aber wenn man das jetzt ganz nüchtern sieht, es ist schon auch jetzt kurzfristig sportlich Und insbesondere jetzt wegen auch, würde ich mal sagen, der beiden Verletzungsausfälle, das ist im Moment halt alles sehr bedrohlich und wird kein Selbstläufer halt. Ja, da müsste der ein oder andere über sich selbst hinauswachsen und da muss man den Trainer halt auch mit reinnehmen. Der darf da jetzt auch keine auffälligen Aufstellungs- und Ein- und Auswechslungsfehler mehr machen, sondern er muss jetzt halt dann sehr glückliches Händchen beweisen halt irgendwie, ne? Es gibt keine Schonzeit. Wir
brauchen ja Pauli 2.0 quasi, ne? Also er muss ja, nochmal.
Es ist wieder Crunch-Time.
Genau.
Ja.
Und da müssen auch.
Zieht sich ja,
da komme ich ja mal drauf durch. Zurück.
Und ich muss sagen, ich bin auch echt gespannt, ob diese Patrone Trainer doch nochmal genutzt wird, jetzt, wenn es richtig eng wird. Also ich will auch das nicht ausschließen, weil.
Wenn wir es jetzt verhauen.
Also. Ich bin wirklich gespannt. Ich meine, man muss sagen, jetzt, es gibt zumindest schon mal einen, der wird uns nicht mehr weiterhelfen jetzt im Abstiegskampf mit Baumgartel. Das wurde ja, sag ich mal, heute verkündet, dass er, glaube ich, wird er zu U23
geschickt. Er hat uns vorher auch noch nicht weitergeholfen im Abstiegskampf, von daher.
Genau, aber jetzt wird er noch nicht mal von der Bank, sage ich mal, uns unterstützen ja können. Oder mit irgendwelchen Interviews. Ja. Vielleicht ein Zeichen an die Mannschaft, vielleicht ein Bauernopfer, muss man sagen, ist das auch wirklich nicht mit guten Leistungen aufgefallen.
Er ist ja anscheinend, die Leute, also die schreiben ja auch, dass er neben dem Platz jetzt auch nicht besonders positiv aufgefallen ist. Also von der Leistung her könntest du wahrscheinlich 11 Mann in die U23 degradieren. Es wird schon seine Gründe haben, glaube ich, warum es ihn getroffen hat.
Ja, und ich hoffe nur, aber wie gesagt, da haben wir, wie gesagt, das können wir nicht beurteilen. Aber wenn man mal so alle Informationen zusammennimmt. Ich kann mich daran erinnern, da gab es da irgendwann im Trainingslager mal so ein Interview, wahrscheinlich von Schalke, und dann war auch der Baumgartel dran und dann, ja, wer ist dein bester Kumpel im Team, mit wem schläfst du zusammen, mit das war das, Cedric Brunner. So, und da fügt sich für mich so 1:1 zusammen. Und jetzt, ne, die Frage so, jubelt der Cedric Brunner jetzt, dass sein bester Kumpel, mit dem er in Düsseldorf halt, weiß nicht, der wisst das doch, die Instagram-Stories kennt er doch halt irgendwie, deshalb rieche ich mich ja so auf. Der ist Barista in Düsseldorf, der betreibt 3 Cafés in irgendwelchen Hipster-Stadtteilen halt, da kann mir doch keiner erzählen, dass wenn der morgens aufsteht, dass sein Hauptziel ist, unser Tor zu beschützen. Und dann, der hat da einen Nebenjob, beziehungsweise hat ein Hobby da halt, hat sich entschieden, da einem Hobby sehr viel Zeit zu widmen. Und wie gesagt, da ist jetzt auch die Frage, Suspendierung Baumgartel, ist das Zeichen jetzt für so einen Spieler wie den Cedric Brunner, jetzt mal wieder die Komfortzone zu verlassen und mein eigenes Potenzial, was er ja bewiesen hat, da haben wir doch alle gesagt, Mensch, eine Position haben wir, ja gut, vielleicht so ein bisschen systemabhängig, aber da haben wir hinten rechts einen, das ist halt irgendwie ein leicht durchschnittlicher Bundesligaspieler. Was soll denn da passieren in der zweiten Liga? Der ist eine Vollwurst in der ersten Liga. Der ist ja kaum besser als der Matriciani. Der weiß ja vielleicht nur ein bisschen besser zu verstecken. Aber das sind jetzt nochmal die spannenden Sachen. Was bewirkt so eine Maßnahme in der Kabine und wie reagieren da einzelne Spieler halt? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen.
Kann ja auch sehr gut sein, dass du jetzt dann so einen wie den Brunner komplett, sag ich mal, verlierst, ne? Wenn du jetzt, sag ich mal, seinen besten Kumpel suspendierst. Also, wenn ich jetzt mit Moritz in der Mannschaft zusammenspielen würde und er wird suspendiert werden, dann wäre ich jetzt auch nicht gerade glücklich darüber.
Genau, und so musst du finden. Aber du hast das ja gerade angedeutet, Stichwort Mörkin, du musst ja, wenn jetzt wirklich der Fan hast, ich habe den noch nie spielen sehen, halt bei so einem Hallenturnier halt irgendwie, da haben die da so ein bisschen rumgezaubert, er vielleicht nicht so stark, aber andere. Und wo man sich dann wirklich denkt, wenn man da Brunner und Matriciani da rumstümpern sieht, das war ja mal Brunner gegen Magdeburg oder in anderen Spielen halt, so, jetzt ist der Soppi nicht da, dann liegt wirklich die Vermutung nahe, der Junge aus der U23, der kann ja nicht schlechter machen. Ja, das sind sozusagen jetzt alles kurzfristige Überlegungen, aber das ist ein Job des Trainers und wie gesagt, wenn das dann gut gehen sollte halt mit einem Klassenerhalt, dann müssen wir einfach im Sommer zusehen, dass die sportlich Verantwortlichen, wer immer das dann halt macht, es stärker schafft, den Kader so zusammenzustellen halt, dass wir da halt einfach Leute haben, die intrinsisch brennen halt, ja, die gar keinen Trainer brauchen, sondern die nach Schalke kommen, ohne dass sie vorher Schalke-Fans waren, aber die dann eben alles oder fast alles halt dem Schalke-Profi-Sein unterordnen und alles in der persönlichen Lebensführung auch dafür tun, halt irgendwie das hier das Maximale rauskommt. Und da, wie gesagt, da bleibe ich dabei. Da habe ich wirklich, ich muss darauf rumreiten, halt kein Eurofighter hat in Düsseldorf gewohnt. Die haben alle in Dorsten, Wulfen und so weiter gewohnt, weil die Brasilianer, Lincoln, Rafinha, die haben in Obererle gewohnt halt irgendwie. Und jetzt verpissen sich halt irgendwie zunehmend Spieler nach Düsseldorf. Und wie gesagt, treib mal 2 Stunden harten Sport und dann setz dich mal 90 Minuten ins Auto halt irgendwie. Das will ich jetzt nicht mit den aktuellen Oberschenkelverletzungen in Verbindung bringen, aber das tut dem Körper nicht gut. Ey, das ist sonnenklar. Und von daher müssen die Spieler da halt ihre Einstellung in Zukunft auch verändern, damit bei uns dann halt auch echt die Ergebnisse rauskommen halt, die wir auch verdient haben. Und mit solchen Leuten halt kriegst du das aus meiner Sicht nicht geregelt. Und jetzt Karel Gerards muss jetzt kurzfristig mit den Leuten klarkommen und die richtigen Entscheidungen treffen. Dafür ist er Trainer und nicht wir. Das muss jetzt einfach fluppen halt irgendwie. Und ansonsten geht schief oder er ist sein Job los. Das ist eben so halt, ne? Völlig klar.
Ja. Ja. Man muss sagen, gut. Zum Ben Manga-Deal können wir auch noch gar nichts sagen. Das zum Glück haben wir da auch gar nicht in der letzten Folge so viel zugesagt, schleppt sich weiter.
Tendenz negativ, glaube ich. Ja. Aber
genau, muss man ja auch sagen, ich meine, der hat, glaube ich, noch einen fetten Vertrag bei Watford. Ist jetzt ja auch momentan möglich, dass er dann, wenn er jetzt bei Schalke unterschreibt, in 2 Monaten schon wieder arbeitslos ist, wenn wir in die 3. Liga runtergehen oder noch weiter.
Von daher, muss auch sagen, die Situation, wo das anfing, es war ja bei Pauli, da war die Situation ja eigentlich ähnlich prekär. Also ist ja irgendwie auch alles merkwürdig. Im Prinzip, eigentlich müsstest du mal alles ignorieren, was du da alles so liest. Und da sind 5 Leute, die sich dann Insider nennen auf Twitter und jeder schreibt, schmeißt sich auf das eine drauf von dem anderen und das macht keinen Spaß.
Ist halt alles wieder ein bisschen schalkig. Ja,
ist so, total, ne? Schalkig und typisch, weiß gar nicht, was schalkig. Du glauben sollst. Und ja, ich glaube, ich werde jetzt in Zukunft auch vermehrt darauf achten, wer da was schreibt und wer nicht. Und es sind vor allem auch wie. Ne? Und
ja, wobei man jetzt sagen muss, Ben Manga wurde jetzt auch selbst, sage ich mal, von allen Reportern, ne, von Andi Ernst und auch Dirk Schlamann, ja irgendwo bestätigt, dass die Verhandlungen laufen. Also das war jetzt ja, sag ich mal, kein reines Forumgerücht, aber klar, muss man gucken, was jetzt zumindest fix ist, dass Gerald Asamoah, sage ich mal, zum Saisonende nicht mehr danach weiter für Schalke tätig sein wird. Vielleicht da nochmal kurz eure Meinung. Ich meine, muss man ja sagen, hat die Saison keinen Scorerpunkt gesammelt, auch noch keinen Startelf-Einsatz, saß nur auf der Bank. Von daher verständlich, Fragezeichen.
Ich kann dir das erst sagen, wenn ich überhaupt seine Aufgabe verstehe. Also sonst kann ich dir dazu nichts sagen. Kein Plan, was der bei uns die ganze Zeit auf der Bank gemacht hat, außer, weiß nicht, vielleicht hat er beim Training den Erwin gespielt und dann war er beim Training das Maskottchen. Ich weiß es nicht, was er gemacht hat.
Ja, unterm Strich muss man ja sagen, es kann Schuld geben, aber war es ja dann unterm Strich dann auch nicht so leistungsfördernd in der letzten Zeit, ja, dass er jetzt in der Lage war, die letzten Prozent aus den Spielern da rauszukitzeln halt. Ich kann da nichts zu sagen halt, warum auch immer, weil es hat ja nichts gebracht. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der Gerald Asamoah jetzt die Hotels da gebucht hat oder so. Also wie du das gerade gesagt hast, die Funktion hat man nicht verstanden. Wäre aber auch scheißegal, wenn wir jetzt weiter wären. Verstehst du? Dann hätte man sagen, guck mal, da sind, und jetzt nehmen wir auch den Büskens so rein, da sind halt, das war ja irgendwo das Ziel, da alte, verdiente Schalker ganz eng dabei zu haben, die dann eben auch befruchtend wirken und sozusagen, was ich gerade gesagt habe, Leute, die oder Spieler, die vielleicht halt Schalke nicht verstanden haben jetzt oder nicht diese hohe intrinsische Motivation haben, die halt nochmal richtig zu pushen, das hat ja irgendwo zumindest beim Baumgartel und beim Brunner, sage ich jetzt mal so, nicht geklappt halt, ne? Und von daher glaube
ich... Die beiden wären nicht mehr deine Freunde, ne?
Nein, also wirklich, ist ohne Scheiß, das ist jetzt aber wirklich, ich meine, ich glaube, dass halt wirklich ganz, ganz stark dass im Leistungssport dass du sogar, ich würde sogar sagen, auch ein Trainer, also, ne, im mentalen Bereich, das ist wichtig halt, deshalb frage ich mich auch, warum Schalke da halt irgendwie da in dem Bereich halt im Moment halt keinen Angestellter, aber ein Trainer, ne, der Karel, was der mal, Winning Mentality, ja wie, ey, die habe ich doch halt als Profi, da brauche ich doch keinen Trainer, um die rauszukitzeln. Die habe ich doch selber, auch wenn das jetzt keine Einzelsportart ist. Und immer so ein Trainer, der muss das Ganze zusammenfügen. Und das meine ich, das ist wieder wichtig, dass ich im Scouting, und Wilmot sagt ja, er ist ein Gefühlsmensch, ja vielleicht wirklich, obwohl er, sagen wir, sich da nicht so gut ausdrücken kann und jetzt auch nicht so angenehm rüberkommt halt, aber vielleicht ist er wirklich in der Lage, in Gesprächen rauszufinden, ob ein Spieler, unabhängig jetzt vom Alter, diese Mentalität schon mitbringt. Das ist doch nicht die Aufgabe vom Gerrard. Das muss ich doch selber haben. Und das meine ich jetzt, um das jetzt bildlich rüberzumachen, wenn ich sozusagen zu früh mit Ende 20, Anfang 30 mich entscheide, halt mich da Zeit und Aufmerksamkeit anderen Lebensbereichen zu widmen, Stichwort Cafés in Düsseldorf zu etablieren. Immer. Kann sein, dass ich dann halt eben Rückenwind bekomme. Alle sagen, warum ist der Brunner so schlecht? Die hat die Verletzung im Sommer nicht verwunden. Ich weiß gar nicht, auch hier die Andi Ernst halt, die ganzen Schlauköpfe halt irgendwie, warum das nicht thematisiert wird. Da ist doch ein, dann den Zusammenhang muss man doch irgendwo sehen, dass es da jetzt verstärkt bei uns halt Spieler gibt, die dokumentieren, dass sie eben aus ganz anderen Gründen morgens immer aufstehen. Die haben hier gar nicht irgendwie als Hauptziel. Machen sie so nebenbei. Und wenn ich dann noch gut Fußball spiele, ist das doch schön. Und ich glaube eben, dass im Leistungssport es so wichtig ist, dass du nicht jedes Wochenende, aber sagen wir mal, du hast ja auch Gegner, die haben ja die gleiche Motivation. Aber wenn du diese Motivation nicht mitbringst, weil es dir im Prinzip scheißegal ist halt irgendwie, oder weil du jetzt, sagen wir mal, in einer Lebensphase bist, wo du dich mehr um deine Kinderlein kümmern willst, dann kommt am Ende eben so weit bei rum. Und da müssen wir, und das sind wir jetzt halt beim Karlsruhe-Spiel, glaube ich, spätestens jetzt, wenn der neue Kader zusammengestellt wird, aus meiner Sicht viel, viel stärker darauf achten, dass überprüft wird halt, wo stehen die Spieler, nicht was haben die irgendwann mal geleistet, sondern wo stehen die, was wollen die überhaupt auf Schalke halt irgendwie und was sind die bereit, halt eben halt auch der ganzen großen Sache unterzuordnen. Das fängt bei mir an, dass ich sag das jetzt mal, mit dem Fahrrad halt, ja. Ich sehe den Büskens ab und zu, aber mit dem Fahrrad halt, irgendwie bei Kutschumacher Straße von Ückendorf zum Training zu fahren. Aber scheint's ja nicht zu schaffen, halt diese Mentalität großflächig in den Kader zu tragen. Halt, so ein paar sieht man hier rumlaufen, den Mörkin, den Keke Top. Das sind alles Jungs halt irgendwie, die wohnen halt irgendwie 2 Kilometer vom Stadion entfernt. Aber sag mal, der Großteil der Truppe hat sich da eben für was anderes entschieden. Und ich glaube, das ist nicht leistungsfördernd und muss korrigiert werden halt aus meiner Sicht. Bleibt dabei, ja. Und ich hoffe,
ich glaube, das wollte man doch
mal, das irgendwie auch rüberschwappt.
Mal, ne? Das war schon mal irgendwie Thematik. Das ist schon ein paar Jährchen
her. Moritz, ich kann mal eine Geschichte erzählen. 2006, sagen wir mal, da meine Frau und ich entschieden halt, wir wollen halt irgendwie jetzt in einem Haus wohnen mit Garten, aber in Gelsenkirchen und so. Das war uns scheißegal halt, ob wir weiter zur Miete wohnen. Aber du hast in dem Jahr einfach nichts Gescheites gefunden in Gelsenkirchen auf dem Mietmarkt. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, oh Mann, da müssen wir doch irgendwie, wollten wir nie ein Haus kaufen, haben mit der Volksbank gesprochen und dann halt ausgelotet, was halt so geht. Lange Rede, dann haben wir uns bemüht um eine Hütte und sind an einen Makler geraten, der in dem Jahr für Schalke auch gearbeitet hat. Und dann hatten wir einen gemeinsamen Termin gehabt, da kam der zu spät und die Ausrede war von ihm, für die Verspätung, er musste mit dem Andi Müller und dem Kevin Kurani noch eine Strecke abfahren halt vom Süden in Mülheim, ob der Kurani in der Lage wäre halt von dem Wohnort innerhalb von 40 Minuten, weil das stand wohl so in seinem Vertrag, innerhalb von 40 Minuten halt auf dem Trainingsgelände zu sein. Und das haben sie dann halt irgendwie knapp verfehlt, aber er konnte dann halt doch, sagen wir mal, in die Hütte ziehen. Und dann habe ich gefragt, ja, warum muss der denn in Mülheim wohnen, wenn er in Gelsenkirchen, Buhr halt irgendwie arbeitet? Meinte er so, ja, der muss halt an seinem trainingsfreien Montag immer nach Stuttgart fliegen. zu seiner dann arbeitsfreien Friseurin und sich die Haare legen lassen. Und da waren wir klar, wir werden nie Schalke Meister. Nie Meister mit Schalke. Solange du solche, der hat ja Tore geschossen, aber das, sagen wir mal, das dokumentiert das. Ja, die letzten Prozentpunkte halt, wenn mir das wichtiger ist, dass die Haare schön liegen und dass ich darauf achte, dass ich halt möglichst nah am nächsten Flughafen wohne, dass ich mich immer schön nach Stuttgart fliegen kann, damit ich die Haare schön habe. Leute, das ist für mich kein Leistungssport halt irgendwie. Und das hat in den letzten Jahrzehnten zu stark auf Schalke stattgefunden, spätestens seitdem der Rudi Assauer weg ist, sage ich jetzt mal so. Und da müssen wir wieder hin, ansonsten wird das Ganze nichts.
Das ist doch mal ein Machtwort. Und zumindest, sage ich mal, den Keke Top, den kann man ja sogar im Fakt treffen, ne Moritz?
Ganz genau.
Aber jetzt kommt ganz am Ende noch Tipps für Karlsruhe. Die müssen wir jetzt ja noch einmal einsammeln. Unser Tippspiel läuft ja auch noch. Ich glaube, hier intern, glaube ich, bist du, glaube ich, jetzt 2 Punkte vor. Du hast ja, glaube ich, einen Hertha-Sieg getippt, ich nicht. Aber ich glaube, du kannst heute auch wieder vorlegen, Moritz, weil ich meine, beim Hertha-Spiel habe ich vorgelegt.
2-1 Karlsruhe.
Okay. Na komm, ich sag 1-1. Jürgen, möchtest du auch noch einen Tipp abgeben?
Ja klar, ich sag 2-1 Schalke und ich weiß auch schon, wer das Tor für Karlsruhe schießt. Aus 35 Metern Wanicek. Nein, wir müssen das Spiel gewinnen, das geht ja nicht anders halt, das und von daher, das wird auch klappen. Und ist aber auch klar, das wird nicht der letzte Sieg dann sein. Das ist wirklich jetzt Crunch-Time. Hatte ich nicht mit gerechnet, dass das so eng wird, aber da müssen wir jetzt alle wieder durch und haben da ja auch diverse Erfahrungen mit gesammelt. Mit einem spannenden April und Mai. Wird wieder so werden, aber ich rechne mit einem guten Ende.
Okay. Mit den Worten, gutes Ende, das klingt sehr gut, klingt euch nach einem guten Ende für die Podcast-Folge. Von daher würde ich sagen, war's das. Vielen Dank nochmal, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, uns hier ein bisschen was gelehrt hast über den aktuellen Konzernbericht und dir vor allem auch die Zeit genommen hast, dich darauf vorzubereiten. Ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Ich hoffe, Stunde 36 könnte unsere längste Folge sein.
Ganzes Fußballspiel.
Es sind noch einige Leute dabei. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall dann nach dem Karlsruhe-Spiel wieder hören und dann mal gucken, wer hier den richtigen Riecher bewiesen hat mit seinem Tipp.
Ja, ich hoffe, dass unser treuer Finanzexperte an der Stelle recht behält.
Auch Sportexperte ist. Aber nur, wenn ich auch in der nächsten Folge halt irgendwie, wenn es erforderlich ist, wieder so auf unsere Bewohner in der Landeshauptstadt draufhauen darf.
Sehr, sehr gerne.
War vielleicht ein bisschen viel, aber ich glaube, das ist ein Kern des Übels. Ja,
vielleicht haben wir dann auch bis dahin schon ein paar weniger.
Danke, Jungs.
Das stimmt. Alles klar. Dann, ja. Euch eine schöne Woche, schöne Ostertage und auf ein gutes Spiel zu Hause in Karlsruhe. Macht's gut, Glück auf, ciao.